Es ist ein Mann, über den Sie sich nun oft gefreut haben. Ein Schriftsteller, wo man schmunzelt, wenn man ihn liest, wenn nicht schallend lacht. Hier ist Ephraim Kishon.
Es ist der 31. Oktober 1987. Millionen Menschen in Westdeutschland sitzen vor den Fernsehern und viele auch im Osten. Wetten, das kommt an diesem Abend aus Kiel. Neben Thomas Gottschalk sitzen schon drei weibliche Gäste im mehr oder weniger kurzen Kleid. Später werden noch Peter Maffay, Cher und Bonnie Tyler singen. Da kommt ein schmächtiger Mann aus der Kulisse. Dunkler Anzug mit Krawatte, weiße, nach hinten gekämmte Haare und eine getönte Brille.
So, Herr Kishon. Ist es nicht furchtbar, immer wenn Sie auftreten, erwarten sich die Leute, jetzt muss es furchtbar lustig werden?
Ja, es ist schrecklich.
Hat man es beim Schreiben einfacher als beim Reden?
Nein.
Auch nicht?
Nein, lustig zu sein ist immer schwer.
Immer schwer.
Es ist immer sehr langweilig auch, ja?
Überlegt man doch lange, bis es lustig wird.
Ich muss ja etwa ein großes Geheimnis sagen, dass diese sehr lustige Sachen schreibt man sehr mit viel Schweiß, wenn Sie wissen, ja. Sehr enttäuschend, ja.
Ephraim Kishon bei Wetten, dass, selbstverständlich ist das alles nicht. Die unglaubliche Erfolgsgeschichte ausgerechnet eines israelischen Autors, eines Überlebenden des Holocaust in Deutschland.
Israel ist ein so kleines Land, dass man auf den meisten Landkarten und Globen seinen Namen nicht einmal voll ausschreibt. Fast immer heißt es Israel. Und schon aus diesem Grund fällt es uns so schrecklich schwer, die im 6-Tage-Krieg besetzten Gebiete aufzugeben. Sie würden endlich Platz für das bisher fehlende Eil schaffen.
Schreibt Kishon 1978. 43 Millionen Bücher von Ephraim Kishon wurden im Laufe der Zeit weltweit verkauft. Davon allein rund 34 Millionen in deutscher Sprache. Und ja, die Erfolgsgeschichte von Ephraim Kishon ist auch eine, die für das komplizierte Verhältnis zwischen Deutschland und Israel steht. Für Neugier und Schuld, für Aufarbeitung, Wiedergutmachung und vor allem auch für die Sehnsucht nach Normalisierung. Der große Erfolg von Ephraim Kishon erliegt zunächst einmal an der Leichtigkeit seiner Texte und daran, dass er oft Alltagsszenen beschreibt, die zwar im fernen und auch fremden Israel spielen, die sich aber jede und jeder vorstellen kann. Weltberühmte Satiren wie jüdisches Poker, der Blaumilchkanal oder philharmonisches Hustenkonzert.
Ein in der Mitte der dritten Reihe sitzender Textilindustrieller hustete. Es war ein scharfer Sforzato-Husten, gemildert durch ein gefühlvolles Tremolo, mit dem der Vortragende nicht nur seine perfekte Kehlkopftechnik bewies, sondern auch seine flexible Musikalität. Von jetzt an steuerte der Abend immer neuen Höhepunkten zu. Die katharalischen Parkettreihen in der Mitte und ein Schnupfensextett auf dem Balkon, spürbar von der aufwühlenden Hustenkadenz inspiriert, fielen mit einer jubelnden Presto-Passage ein, deren Fülle, eine Ensemblewirkung von natürlichem, wenn auch etwas nasalem Timbre, nichts zu wünschen übrig ließ. In dieser Episode machte besonders die auf einem Eckplatz sitzende Inhaberin eines führenden Frisiersalons auf sich aufmerksam, die ihr trompetenähnliches Instrument virtuos zu behandeln wusste und mit Hilfe ihres Taschentuchs reizvolle Consordino-Wirkung erzielte.
Etwas mehr als 2 Jahre vor der Wetten-dass-Sendung, am 8. Mai 1985, hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges eine Rede gehalten, deren Inhalt heute fast selbstverständlich wirkt. Damals aber entfaltete sie eine gewaltige Wirkung.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Die Rede von Weizsäckers war eine einzige große Aufforderung, sich endlich der deutschen Vergangenheit zu stellen. Der Naziherrschaft und dem Massenmord, etwas, was viele Deutsche jahrzehntelang nicht getan hatten.
Israel wird als einziges Land der Welt von Steuerzahlern finanziert, die außerhalb seiner Grenzen leben. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein grenzenloses Land.
historische Haus von meinem Vater, da steht Hebräisch. Können Sie ein bisschen
überbauen? Ja, ich lerne.
Sarah Wefraim Kishon.
Das Haus, in dem der Schriftsteller seit den 1960er Jahren gelebt hat, liegt im Tel Aviver Stadtteil Afeka. In den ersten Stock kommt man vorbei an zahlreichen Erinnerungen. Im Treppenhaus hängen Plakate, die zeigen, dass Kishon nicht nur Satiren geschrieben hat, sondern auch Filme und Theaterstücke. Zwei seiner Kinder, Raffi und Renana, die auch immer wieder in seinen Texten auftauchen, leben in Tel Aviv und führen durch das Haus.
Stock wohne ich und der obere Stock ist geblieben, so als Arte, Museum und Archion von meinem Vater.
Raffi Kishon ist Tierarzt und hat in Gießen studiert. Er zeigt Übersetzungen der Bücher seines Vaters, die hier stehen, in 37 Sprachen.
Da oben eigentlich, man kann sagen, nicht nur, dass es sein Arbeitsraum war, wo er saß und schreibte und arbeitete und sein Imperium geleitet hat, sondern sogar, wie Sie sehen, da ist sein Bett. Er blieb schlafen hier, weil öfter, als er in Druck war und musste schon seine Humoresken schreiben, dann stand er auf Mitte der Nacht und hat begonnen zu schreiben und so weiter. Dort war auch eine kleine Küche mit einem kleinen Kühlschrank, mit einem Schloss. Als erster Generation zu Holocaust wollte er gut bewahren sein Essen, damit die Kinder kommen und nehmen nicht die Sachen von dort. Und da sieht man, so lebt er. Dieser Zimmer ist geblieben, wie es war.
Vor dem langen Schreibtisch an der Wand steht ein bequemer Stuhl. Sein Schreibzeug liegt noch da. Kishon schrieb immer mit dem Bleistift Marke Städtler, Härtegrad 4b. Am Kopfende des Tisches hängen zahlreiche, auch skurrile Erinnerungen. Doch zwischen lustigen Familienfotos, Zeitungsausschnitten und Notizzetteln sieht man auch antisemitische Karikaturen. Stereotype, jüdische Köpfe mit Hakennasen, wie man sie aus der NS-Propaganda kennt, und Juden als Ratten dargestellt. Diesen Antisemitismus wollte er offenbar bei der Arbeit im Blick haben, sagt Raffi Kishon.
Er hat irgendwie noch solche, wie sagt man, Albträume noch von dem Holocaust, so immer die Angst, dass man ihn fängt und dass man kommt und findet den Platz, wo er sich versteckt. Ich und mein Bruder sind einmal darauf gekommen und wir dachten, dass er ist wach und arbeitet. Und wir kommen so auf diese Holztreppen, tak, tak, tak rauf. Wir öffnen die Tür und er wacht plötzlich auf und schreit ganz hysterisch. Das war so eine aufschreckende Erlebnis. Aber das waren die Sachen, die er mit sich genommen habe.
Wir haben in diesem Land sehr häufig Wahlen, aber nur selten eine Wahl.
Efraim Kishon hat einmal gesagt, dass es eine ganze Reihe von Wundern gebraucht hat, damit er am Leben blieb. Geboren wurde Kishon 1924 in Budapest. Damals hieß er noch Ferenc Hoffmann. Sein Vater war Bankdirektor. Er sei zu jung alt geworden. Das ist so ein Kishon-Satz. Ende der 1930er Jahre wurden auch in Ungarn sogenannte Judengesetze erlassen, mit denen Juden aus bestimmten Berufen gedrängt und ihre Rechte eingeschränkt wurden. Als die ungarische Regierung sich mit Nazi-Deutschland verbündete, wurden Zehntausende Juden an die Front und in Arbeitslager geschickt. Kishon wurde mit der deutschen Besatzung ab März 1944 in Arbeitslager gezwungen. Kurz danach begannen die systematischen Deportationen und der Mord an Hunderttausenden ungarischen Juden in den Gaskammern der Vernichtungslager. Viele seiner Verwandten fanden dort den Tod. Efraim Kishon selbst gelang 1945 die Flucht aus dem Lager. Er hat zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester überlebt.
Ich würde sagen, dass Adolf Hitler hat mich persönlich Satiriker gemacht. Ja, ich habe viele ernste Sachen geschrieben, bevor ich von dem Naziregime frei wurde.
In einem Interview hat er einmal davon erzählt, wie das kam, in der Zeit zwischen deutscher und russischer Besatzung.
In der letzten Phase des Krieges war ich in Budapest. Ich habe mich versteckt in einem Keller zwischen die zwei Armees. Das war ein sogenannter Niemandsland. Und ich bin in einem Keller, habe mich versteckt, wo ich eigentlich nichts anderes gefunden habe, nur Hunderte von Flaschen mit Tomatensaft, dass ich noch immer nicht ausstehen kann, ja, wegen dieser die 6 Wochen, was ich dort verweilt habe. Und eine Menge von Papier und Bleistiften. Es war ein verlassenes Haus. Und weil ich gar nichts anderes machen könnte, habe ich mich gesetzt und eine außerordentlich gute satirische Roman geschrieben über eine politische Bewegung gegen die Glatzköpfige.
Damals schrieb Ephraim Kishon in seinem Versteck seine erste Satire, die heute als Persiflage des NS-Regimes gilt. Sie erschien auf Deutsch erst 1997. Der Titel des Buches über die Vernichtung der Glatzköpfigen: Mein Kamm.
Es ist ein Land, in dem niemand Wunder erwartet und jeder es als selbstverständlich hinnimmt, dass sie geschehen.
Ephraim Kishon selbst kam 1949 nach Israel, lernte Hebräisch. Ab 1952 schreibt er eine tägliche Kolumne in der Zeitung Ma'ariv, die dann die Grundlage wird für seine vielen in Büchern zusammengefassten Satiren. Der Band »Drehen Sie sich um, Frau Loth« erscheint 1959 auf Englisch und ist 1961 sein erstes Buch auf Deutsch. Der Beginn der Erfolgsgeschichte. Silja Behre ist Historikerin. Seit ein paar Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Tel Aviv.
Mein Bezug zu Kishon geht zurück bis in meine Kindheit. Da standen die Kishon-Bände einfach bei meinen Großeltern im Regal und bei meinen Eltern. Und das war da und das habe ich gelesen. Und dann habe ich lange Zeit Kishon vergessen. Bis zu dem Tag, als wir das Haus meines verstorbenen Großvaters ausgeräumt haben und mir diese ganzen Kishon-Bände in die Hände fielen. Alles Erstausgaben aus den 70er und 80er Jahren. Und da hatte ich schon einen Bezug zu Israel, aber noch andere Forschungsthemen. Aber ich dachte, ich bewahre diese Bücher auf und mach mal was über Kishon, wenn Zeit ist. Und dann habe ich diese Bücher mit hierher genommen nach Israel.
Gerade ist ihr Buch unter dem Titel Ephraim Kishon – Ein Leben für den Humor erschienen. Darin beschreibt sie auch, warum Kishons Bücher auf Deutsch so erfolgreich waren.
In den 70er, 80er Jahren oder vor allem Mitte der 70er Jahre war Kishon überall. Er war in den Buchregalen, es gab ihn über Leseringe. Das war die große Zeit der populären Literatur in Leseringen. Taschenbücher, Hochzeit der Taschenbücher, Massenauflage, günstige Bücher. Und in diesen 70er Jahren war einfach noch eine Zeit, es gab das Radio natürlich, es gab Fernsehen, das das Buch langsam ablöste, aber es war noch einmal die Hochzeit des Buches. Die Leute haben sich darüber unterhalten, was sie lesen. Es war eine wirkliche Freizeitbeschäftigung. Und durch diesen Massencharakter, Taschenbuch, Leseringe, Buchclubs, kam es halt auch zu einer Massenverbreitung und dazu, dass eben Kishon überall stand, weil er einfach auch beliebt war, weil die Leute darüber lachen konnten, weil sie es gerne gelesen haben. Das war Unterhaltung, Entspannung, Ablenkung.
Und Kishon hatte auf dem deutschen Buchmarkt einen wichtigen Verbündeten, Axel Springer. Der mächtige, sehr konservative Verleger der Bild-Zeitung und der Welt hatte eine Mission, die auch mit Wiedergutmachung zusammenhängt.
Springer hat 1966 Israel besucht und hat dann eben auch gesagt, dass mehr israelische Stimmen in seine Zeitungen sollen. Und im Frühjahr 1967, noch vor dem Sechstagekrieg, veröffentlicht Kishon erste Satiren in der Welt. Und dann wird er natürlich immer weiter von dem Springer Verlag flankiert und nach vorne gebracht als israelische Stimme.
1967 hatte Israel angesichts der Bedrohung durch arabische Staaten zuerst einen Präventivangriff auf ägyptische Flugplätze geflogen und dann im Kriegsverlauf das Westjordanland, den Gazastreifen, Ostjerusalem, die Golanhöhen und den Sinai besetzt. Die Besatzung dauert zum Teil bis heute und prägt den Nahostkonflikt. Damals änderte sich auch in Deutschland das Bild von Israel. Und Ephraim Kishon? 1968 erschien in Deutschland sein Buch mit dem Titel »Pardon, wir haben gewonnen«. So ein Buch war angesichts einer sich verändernden politischen Stimmung gegenüber Israel und wachsender Kritik an der neuen Besatzungsmacht nicht ganz ohne verlegerisches Risiko. Auch deshalb bekam das deutschsprachige Publikum in den kommenden Jahren nicht alles von Ephraim Kishon zu lesen.
Satiren, die zu tagesaktuell waren, die für ein deutsches Publikum nicht nachvollziehbar waren oder zu kontrovers, wurden nicht übersetzt und nicht in die Bücher aufgenommen. Seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, als sich auch der Blick auf Israel gewandelt hat, also der Underdog wird zur Besatzungsmacht, sage ich mal so, hat sich auch der Blick auf Kishon gewandelt. Und wenn dann seine politischen Satiren übersetzt wurden, ganz klassisch, wie Israel sich die Sympathien der Welt verscherzte, ist so eine sehr politische Satire, dann hat der Verleger, der Übersetzer Thorberg, vorher sozusagen eine Ankündigung geschrieben, dass man dem Kishon doch jetzt das verzeihen sollte, dass er ein bisschen patriotischer wird, dass er ein bisschen bitterer wird.
Mein erster Gast heute Abend, Schriftsteller, Regisseur, weltweit über 40 Millionen verkaufte Bücher. Herzlich willkommen, Ephraim Kishon.
Immer wieder war Ephraim Kishon im deutschen Fernsehen, vor allem, wenn es darum ging, ein neues Buch zu vermarkten. Und es kamen viele neue Bücher. So war er zum Beispiel im November 1998 in der Show von Harald Schmidt.
Schön, dass wir Sie bei uns wieder mal zu Gast haben. Sie sind ja mal ein gern gesehener Gast. Und,
Quichon spricht über sein neues Buch und zugleich ist er auch Botschafter seines Landes, das er als ein bisschen anders normal beschreibt. Zum Beispiel, als er davon erzählt, wie er seinem Onkel aus Amerika Israel zeigen will.
Und dann, man muss ja wissen, wie Israel aussieht, ja, dieser kleine Punkt auf der Landkarte. Ja. Hab ihm gesagt, guten Morgen, früh stehen wir auf und ich zeige dir das ganze Land. Aber was machen wir am Nachmittag?
Ist das wirklich so klein?
Wenn Sie 2 Stunden lang fahren, dann kommen Sie entweder zum Meer, das ist sehr angenehm, oder ja, in der Gefangenschaft von der Arabischen Legion. Also diese 2 Möglichkeiten existieren.
Scheinbar leicht spricht er über den Nahostkonflikt. Auch 1998, in dem Jahr, als er bei Harald Schmidt sitzt, hat es palästinensische Terroranschläge gegeben. 3 Jahre zuvor war Ministerpräsident Yitzhak Rabin von einem jüdischen Terroristen getötet worden. Der Oslo-Friedensprozess, so sagen viele, war damals eigentlich schon am Ende. Quichon sprach darüber, wenn er gefragt wurde. Er schrieb darüber auch auf Hebräisch. Aber das meiste davon erreichte seine deutschsprachigen Leserinnen und Leser nicht.
Weil es hatte keine Aussichten. Das ist so lokal. Unsere Probleme, um Gottes Willen, mit uns, mit den Palästinensern, mit dem subtropischen Klima. Was interessiert deutsche Leser, wenn ich jetzt erschienen würde, was Golda Meir geschehen ist? Oder was Levi Eschkol oder David Ben-Gurion? Das sind nur Namen, ja?
Und als Friedrich Müller, der ihn für die ZDF-Sendung Zeugen des Jahrhunderts 1996 interviewt, einwendet, so habe man in Deutschland ja nur Quichon, den Spaßmacher, kennengelernt, antwortet der wieder mit einem Spaß.
Ich habe geschrieben politische Bücher, auch so jene, die in deutschsprachigen Gebieten erschienen sind. Wie Unfair David, Pardon, wir haben gewonnen, Undank ist der Weltenlohn. Das sind politische Bücher, aber Sie müssen sich nicht verlegen fühlen, dass Sie nicht gelesen haben, alle meine Bücher. Ich selbst habe nicht alle gelesen.
Und dann ist da noch Friedrich Thorberg, auch er als Jude aus Wien ein Überlebender des Holocaust und einer der Garanten für den Erfolg von Ephraim Quichon. Thorberg war selbst Schriftsteller, ist durch den Roman Der Schüler Gerber und die Anekdotensammlung Die Tante Jollisch bekannt geworden und übersetzte bis zu seinem Tod 1979 die Bücher Quichons. Hebräisch konnte Thorberg nicht, er übersetzte aus dem Englischen. Ohnehin übersetzte er sehr literarisch, man könnte auch sagen, sehr frei.
Ich glaube, dass es etwas ist, was Thorberg auf jeden Fall sehr wichtig war, dass er immer versucht, eine positive Haltung zu Israel zu stärken durch die Lektüre oder eben durch seine Übersetzungen auch. Und beide sind sich darin auch einig. Also beide sind ja sehr mehr zionistisch im Prinzip oder pro-israelisch, auch im Sechstagekrieg, wie schon auch in allen Kriegen danach. Also äußert sich da eigentlich immer sehr eindeutig.
Wie gesagt, nicht alles davon wollte man dem deutschsprachigen Publikum zumuten. Dafür sorgte der Verlag, dazu trug Axel Springer bei, der Ephraim Quichon eine große Präsenz in Deutschland verschaffte. Und auch Friedrich Thorberg, der Übersetzer, sagt Silja Behre, die Historikerin.
Friedrich Thorberg hat ja nicht nur übersetzt, er hat ja eigentlich literarisch auf Deutsch einen neuen Quichon erschaffen. Und dabei auch das Programm verfolgt, ein sehr zionistisches Programm, Israel so normal wie möglich darzustellen, aber trotzdem das Besondere. Also darin konnten sich die Leser ja auch wiedererkennen, diese Alltagssituation, Peinlichkeiten, Tücken, Schwächen, das Scheitern. Das ist eine universelle Erfahrung. Und das hat der Übersetzer Thorberg eben fantastisch umgesetzt und den Lesern so eben Israel als ganz normales Land und die Israelis als ganz normale Menschen rübergebracht.
Auch das kann man deuten als Teil der Bemühungen um Normalisierung zwischen dem Publikum im Land der Täter und Israel, dem jüdischen Staat. Ganz normale, anschlussfähige Geschichten, die zwar in Tel Aviv spielen, aber die gar nicht so anders sind als der ganz normale Wahnsinn, den jede und jeder kennt.
Quichon hat eben bewiesen, der jüdische Humor ist nicht tot. Es gibt in Israel einen Humor der ganz besonderen Art und der wird jetzt den Deutschen gezeigt. Das war ein Erfolgsrezept dieser Satiren, das auch in der Übersetzung lag.
Und sein deutsches Publikum? Warum diese besondere Begeisterung für den israelischen Autor der kleinen Alltagsbeobachtungen? War es etwa so, wie Josef Joffe 2005 in seinem Nachruf zum Tode Quichons in Der Zeit schrieb?
Diese israelischen Juden mit ihren komischen Namen wie Nebenzahl, Feinholz oder Manfred Toscanini waren wie du und ich. und zugleich Panzerfahrer und Piloten, die anders als die Deutschen ihre Kriege andauernd gewannen. So durfte man gleich Doppeltrost verspüren, sich mit den Siegern identifizieren und gleichzeitig ein wenig Schuld ablassen.
Für Keyshawn war dieser Erfolg auch tatsächlich auf der persönlichen Ebene, glaube ich, so eine, ja, nicht Wiedergutmachung, das hat er nicht gesagt, aber tatsächlich Genugtuung oder ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Art Rache oder so, dass er so großen Erfolg in dem Land hat, aus dem auch seine Verfolgung gekommen ist sozusagen.
Rafi, Ephraim Kishons Sohn, kann bestätigen, dass sein Vater das so sah.
Man fragte ihm auch, wie können Sie als Jude, als Holocaust-Survivor zurückkommen zu diesen Ländern, die so diesen Holocaust gemacht haben? Er sagte, ich komme sehr gern hier. Ich komme nicht als kleiner Jude, sondern ich komme als stolzer Israeli mit der Literatur, die ich geschrieben habe über Israel, auf Hebräisch. Ja? Und dann hat er gesagt, die Kinder und die Enkelkinder von die mich töten wollten, sie stehen jetzt stundenlang an der Reihe, um nur meine Unterschrift zu bekommen auf diese Bücher, die über Israel auf Hebräisch geschrieben sind. Und ich bin sehr stolz daran. Das ist der größte Sieg an dem Nazismus und dem Antisemitismus. Mein persönlicher Sieg und der Sieg der Stadt Israel, kann man sagen.
Dass Israel über das Kishon schreibt mit seinem stark von europäischen Einwanderern geprägten Humor, mit der Kibbutzkultur gibt es heute kaum noch. Und somit verändert sich auch das Israel-Bild des deutschen Publikums, das immer weniger mit dem Bild zusammenpasst, das Ephraim Kishon gezeichnet hat.
Es ist das einzige Land, in dem ich leben kann. Es ist mein Land.
Zum Ende seines Lebens fühlte sich Ephraim Kishon literarisch zu wenig G- und beachtet. Er erklärte das mit seiner besonderen Stellung als jüdischer, als israelischer Autor, als Nationalist und Zionist im In- und Ausland. Etwas trotzig hat er mal gesagt, er sei der einzige pro-israelische Autor.
Das war seine Art, damit umzugehen, dass, wie er fand, ihm literarische Anerkennung verwehrt worden ist, weil er eben immer sehr pro-israelische Stellung bezogen hat. Und er hat argumentiert, dass in Deutschland vor allem jene Schriftsteller aus Israel bekannt und beliebt sind beim Feuilleton, die sich eben gegen die Siedlungspolitik aussprechen, für eine Zwei-Staaten-Lösung.
Oft hat Ephraim Kishon gesagt, wie anstrengend es sei, Satiren zu schreiben. Ein satirisches Buch sei eigentlich ein ernstes Buch und Humoristen seien deprimierte Leute. Der Kampf seines Lebens war es möglicherweise, seiner persönlichen Geschichte als Verfolgter des Holocaust, als Bürger eines Landes am Abgrund, mit leichten, feinen Texten zu begegnen.
Man fragt mich sehr oft, wenn ich in der Welt hin und her bummle, gibt es ein echter israelischer Humor und wenn ja, warum nicht? Meine Standardantwort ist auf diese Frage, es gibt keinen israelischen Humor, aber ich lebe davon.